Nach 2 Wochen kam sie zu mir und sagte, das geht nicht weiter. Sie duschen ja jeden Tag. Wir duschen mittwochs und sonnabends. Wenn man so einen Deal gemacht hat, denkt man, man kann übers Wasser laufen.
Und hast du probiert?
Ohne Ende.
Ja.
Ohne Ende. Also ich habe gerade das Buch gelesen von Olaf Scholz, die von 2 Spiegelredaktoren geschrieben ist. Ich fand das hochinteressant. Da frage ich mich, ob Scholz dement ist oder ob er unehrlich ist.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Ian Karan. Moin, moin.
Moin, moin.
Du bist am 17. Juni 1939 in Point Pedro auf Ceylon, heute Sri Lanka, geboren. Nach einem Studium in London kamst du 1970 nach Hamburg und arbeitest kurzzeitig als Tellerwäscher. Mit Mitte 30 gründest du dein erstes eigenes Unternehmen. Von August 2010 bis März 2011 warst du Senator für Wirtschaft und Arbeit im Senat Aalhaus. Für dein kulturelles und soziales Engagement bist du 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Du bist verheiratet und Vater von 4 Kindern. Du hast eine Menge erreicht, bist zum Beispiel 84 geworden jetzt im Juni, mag man kaum glauben. Hast du noch Ziele für die letzten 20 Jahre hier auf Erden?
Nicht viel. Ich möchte gerne nur gesund bleiben und aktiv bleiben. Mehr brauche ich nicht.
Gesund bleiben ist ja so ein Wunsch, den man immer bekommt, wenn man so ab 50, sage ich mal, ist. Was machst denn du dafür?
Sehr viel. Ich spiele 2-mal in der Woche Tennis. Versuche ich mindestens 2-mal im Monat Golf zu spielen. Habe ich zum Beispiel am Sonntag 9 Loch gespielt. Mhm. Mache ich fast jeden Tag Fitness. Wir hatten ein Schwimmbad gehabt, die wir dann umgebaut haben in eine sehr schöne Fitnessstudio. Mhm. Da kommt eine junge Dame und
schreit dich dann an.
Schreit mich an und dreht mich durch den Mangel.
Ja.
Und ja, es hält mich fit.
Warum hast du aufs Schwimmbad verzichtet? Wollte keiner mehr schwimmen oder auch aus Energiegründen?
Nein, Energiegrund war das nicht. Ich bin ja am Meer geboren, aber das Meer bei uns lädt nicht zum Schwimmen ein. Und ich habe Schwimmen nie gelernt. Bei uns gab Schwimmen nie als Fach. Mhm. Die Kinder hier machen ja ihre Abzeichen und was auch immer. Mhm. Wir haben sowas nicht. Ich kann mich gerade übers Wasser halten. Habe ja öfters in meinem Geschäftsleben halten müssen. Aber schwimmen kann ich leider nicht.
Und da hast du nie den Ehrgeiz entwickelt zu sagen, komm, das mache ich? Also bevor man eine Fitnesstrainerin sich nimmt, vielleicht eine Schwimmtrainerin?
Wir hatten eine junge Südafrikanerin als Au-pair bei uns. Mhm. Die war in dem südafrikanischen Schwimmkader gewesen. Also die wäre eine ideelle Schwimmtrainerin gewesen.
Ja.
Aber ich hätte das nie, diese Ehrgeiz habe ich nie entwickelt.
Wenn ich höre Tennis, dann denke ich aber auch immer an Verletzungen irgendwie. Also in meinem Freundeskreis sind Leute, die ständig immer einen Bänderriss oder sonst was sich holen. Hast du mal so Sportverletzungen gehabt oder bist du davon auch verschont geblieben?
Ich bin Gott sei Dank verschont geblieben. Ich denke, ich habe ziemlich gute Muskulatur, auch ausgebildete Muskulatur. Versuche auch, bevor ich auf den Platz gehe, ein bisschen mich zu stretchen. Man kann schon was tun, um Verletzungen zu vermeiden. Aber viele Menschen gehen einfach auf den Platz und wollen so spielen wie Boris Becker. Das können wir alle nicht. Und dann holt man eben die Verletzungen.
Ja, wir haben ja schon erwähnt, dass du als Tellerwäscher hier gearbeitet hast. Man nutzt ja gerne dieses Bild vom Tellerwäscher zum Millionär. Hat dich körperliche Arbeit später auch immer noch mal begleitet? Sei es durch Gartenarbeit oder ähnliche Geschichten, dass du dich da auch fit gehalten hast?
Ich habe immer gerne im Garten gearbeitet. Zum Beispiel gestern Abend habe ich Ich habe einen ziemlich großen Garten. Nun habe ich durch diese sehr heiße Wetter sterben die Pflanzen. Nun habe ich versucht, die zu sprengen. Und habe ich fast über eine Stunde mit dem Schlauch rumgelaufen und die schönen Pflanzen bewässert. Also Gartenarbeit macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und das ist auch der Grund, warum ich an meinem Grundstück hänge.
Hast du so einen Mähroboter oder ist das Grundstück schon so groß, dass man da mit so einem Trecker rumfahren muss, mit so einem Aufsitzmäher?
Haben wir lange Jahre gehabt, eine Aufsitzmäher.
Ja.
Aber seit 2 Jahren haben wir einen Mähroboter, einen von vorne und eins von hinten. Und das ist so toll. Die Dinge laufen überall hin, sehr abgegrenzt, wie die laufen können. Und also der Rasen sah bis jetzt vor kurzem super schön aus. Leider jetzt ist das alles verbrannt und sieht nicht mehr so schön aus wie im Winter.
Jetzt hast du mal als Tellerwäscher Geld verdient. Wer ist denn bei euch für den Abwasch zuständig zu Hause?
Ich habe, glaube ich, meine Tellerwäscherkarriere hinter mir. Und das ist Gott sei Dank nicht mehr meine Baustelle. Wir haben natürlich eine Waschmaschine.
Ja.
Meine Frau ist ein sehr ordentlicher Mensch. Und wir haben auch eine Haushälterin, die uns dabei hilft.
Wenn du das so abgrenzt, dass deine Frau ein ordentlicher Mensch ist, heißt das, du bist ein unordentlicher Mensch oder auch ein ordentlicher Mensch?
Ich liebe persönlich Ordnung. Deswegen liebe ich Deutschland.
Ja.
Aber sehr ordentlich bin ich nicht.
Ja.
Meine Frau muss immer sagen, besonders wenn wir auf Reisen sind, sagt sie immer, häng mal deine Sachen auf und nicht einfach auf dem Stuhl hinwerfen. Also das, da brauche ich schon noch ein bisschen Erziehungsmaß.
Immer noch. Ist das so eine Form von Rebellion dann immer gegen so, dann auch gegen die ordentlichen Deutschen?
Eher eine Form von Faulheit.
Lieber Ian, wir kommen mal zu unseren Hamburg-Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Insofern erbitte ich um kurze Antworten. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Also Hendrik's ist einer von meinen Lieblingsrestaurants. Ich habe einige Lieblingsrestaurants.
Man kann ja nur einen Liebling haben.
Richtig. Also okay. Hendrik's, dann ist mein Lieblingsrestaurant.
Okay. Welches ist dein Lieblingskino?
Astor. Das ja. ist modern. Das ist von der Flebbe wirklich auf den neuesten Stand gebracht. Da bin ich sehr gerne. Mhm. Trinke auch ein Glas Wein beim Filme anschauen. Nee, es ist ein super schönes Kino.
Welches ist dein Lieblingsgewässer?
Definitiv Alster. Ich bin in Alster groß geworden. Meine erste Frau kam aus Blankenese. Damit gibt es schon eine gewisse Abneigung gegenüber die Elbe.
Ja.
Aber ja, die Alster.
Welches ist deine Lieblingsbar?
Also ich bin kein großer Bargänger als solches. Aber wenn ich mal eine Bar besuche, dann im Fontenay, oben auf der Terrasse. Besonders im Sommer ist der Blick über die Alster wunderschön.
Welcher ist dein Lieblingssong über Hamburg?
Hamburg, meine Perle, völlig klar.
Den kannst du auch immer wieder hören, auch in schwierigen Zeiten vom HSV. Die gab es ja durchaus in den letzten Jahren.
Jedes Mal, ja.
Herrlich. Du bist in Sri Lanka geboren. Wie blickst du denn auf deine Kindheit zurück?
Gemischt. Ich bin ja Vollweiße. Meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben, mein Vater 3 Jahre später. Mit 4,5 Jahren kam ich in ein Mädcheninternat, weil meine Großmutter, die schon 76 war, als sie geboren war, konnte mit mir nicht umgehen. Ich war sehr aufmüpfig, denke ich. Hat mich dann gleich in dieses Internat, wo die ältere Schwester waren, reingesteckt. Aber meine ältere Schwestern wollten von mir nichts wissen. Für die war ich peinlich. Also sie haben mich vollkommen ignoriert, aber dafür hatte ich 70 andere junge Damen, die um mich gekümmert haben. Nee, das war eine schöne Zeit.
Ja.
Also meine Zeit in Sri Lanka, ich bin ja mit 6,5 nach England gekommen. Ich erinnere das mit gerne und Freude.
Ja. Ja. Gibt's davon noch Bilder? Also blätterst du durch so ein Bilderbuch oder gibt's da so eigentlich nur noch die schwachen Erinnerungen, die du so hast?
Nur die Erinnerungen, manche schwach, manche stark. Leider waren die Bilder, die ich mitgenommen habe nach England, auch von meinen Eltern und was auch immer, ist von einer Freundin von mir, die sehr eifersüchtig war, mal vernichtet worden. Mhm. Die gesamte Bilder, die ich gehabt habe, im Kamin reingeworfen.
Was ist aber mit den Frauen? Die eine verdirbt dir dann die Liebe zur Elbe und die andere macht die Bilder kaputt. Inwiefern würdest du sagen, auch wenn du ja nicht so lange dann da warst, hat dich Sri Lanka geprägt?
Ich denke schon stark. Also man ist ja in einem Alter, wo man sehr empfänglich ist für Kultur und Religion und Sprache. Das hat mich schon, denke ich, geprägt. Ich bin bei uns der Koch für Sonntagbraten sozusagen. Ich koche immer Sri Lankisch. Mhm. Jeden Sonntag kommt die ganze Familie. Wir sind dann 13 Mann. Und zum Glück auch die Zugekommene dazu, der Freund von meiner Tochter, die Freundin von meinem Sohn, die lieben alle meinen Kochkunst. Und das ist schon eine große Familienfest Sonntagabend.
Wie und wo hast du dir das angeeignet? Weil du hast ja jetzt wahrscheinlich keine Familienrezepte bekommen.
Nein.
Oder niemand hat dir das irgendwie direkt zeigen können.
Richtig. Also ich hätte in Sri Lanka habe ich fast nie eine Küche besucht. Ich wusste nicht, wie man was kocht. Aber wenn man in England ist und die englische Küche genießt oder nicht genießt, dann muss man ziemlich schnell irgendwas mit Gewürze anfangen. Das ist Trial and Error. Ich habe immer wieder versucht. Ich erinnere, das allererste Mal, was ich gekocht habe, habe ich zwei Kommilitonen von mir aus der Uni eingeladen, beide Engländer. Und die haben mir angeguckt, um zu sagen, sag mal, was für ein Fraß frisst ihr denn? Also, das kann man ja nicht essen. Es war wirklich nicht ungenießbar. Aber über die Jahre habe ich mir eine eigene Art zu kochen angeeignet. Und meine Familie liebt das. Und meine Mitarbeiter auch. Montag mische ich das Ganze und bringe ich das ins Büro und die genießen das auch.
Gibt's denn auch typisch deutsche Rezepte, die du kochst? Also kannst du einen Braten, du hast das vorhin angesprochen, oder?
Nein.
Ein Schnitzel klopfen und in die Pfanne hauen?
Nee, das habe ich nie versucht, nie angeeignet.
Gibt es denn Speisen, vielleicht auch aus der hanseatischen Küche, ohne die du jetzt nicht mehr leben möchtest?
Also Lapskaus zum Beispiel. Also ich liebe Lapskaus. Also eine von den norddeutschen Gerichten, würde ich sagen, ist Lapskaus mein Lieblingsgericht. Aber ich genieße Braten. Meine Frau kocht super toll. Sie ist eine sehr kreative Köchin. Also deutsche Küche mache ich sehr gerne.
Du bist 1970 nach Hamburg gekommen. Wie hast du die Stadt damals empfunden?
6. Januar 1970, ein sehr kalter Tag, viel kälter als London. Und ich habe gedacht, Mann, wie kann man hier leben? Das ist so kalt hier. Nun hätte ich auch nicht die richtigen Klamotten gehabt. Auch das Zimmer, was ich mir angemietet habe, war nicht sonderlich warm.
Wo war das?
Das war in der Mittelweg.
Hm. Ist ja heute eigentlich eine sehr
super schöne Gegend, aber damals war einigermaßen ja normale Gegend. Aber bis heute weiß ich nicht, ob die Vermieter oder Vermieterin eine Frau oder Mann war. Nur eins weiß ich, nach 2 Wochen kam sie zu mir und sagte, das geht nicht weiter. Sie duschen ja jeden Tag, wir duschen mittwochs und sonnabends, mehr nicht. Da bin ich ausgezogen.
Okay, und dann konntest du wieder jeden Tag
duschen. Genau.
Wie ist denn deine Hamburg-Vita danach gewesen? Erzähl mal so die Stadtteile, durch die du dich durchgewohnt hast.
Also zuerst war ich im Mittelweg und dann von Mittelweg ging ich nach Ebendorfer Landstraße in eine Gemeinschaftswohnung von 6 jungen Männern. Das kannst du nicht vorstellen, Lars, wie diese Wohnung aussah. 6 Männer, die von Ordnung gar nichts hielten. Die Küche war immer chaotisch. Badewanne könnte man nicht einschlagen. Das war so dreckig. Ich weiß nicht, ob jemand da überhaupt gebadet hat. Also ich auf alle Fälle nicht. Habe ich 3 oder 4 Monate da ausgehalten. Und dann habe ich durch Glück, durch einen Bekannten, eine tolle kleine Wohnung in Ottmarschen bekommen. Und das war wirklich, also es war eine Souterrainwohnung. Wenn man auf dem Sofa saß, sah man auf die Rasen.
Konntest du den Maulwürfen zugucken?
Zum Beispiel. Und eines Sonnabends sitze ich da und las ich meine Zeitung, gucke ich draußen, da laufen meine Vermieter splitternackt. 1971. Da habe ich gesagt, was ist hier los mit Deutschen?
Und du bist auch raus, oder?
Nee, um Gottes Willen. Ich habe mir meinen Mantel angezogen.
Ja. Und dann ging es von Ottmarschen wohin?
Also, da traf ich meine erste Frau, die kam aus Blankenese. Und da wir so dicht beieinander wohnten, die Mutter war fast jeden Tag bei uns. Das hat mich so genervt und habe gesagt, ich muss hier raus und bin von Ottmarschen nach Bergstedt. Da habe ich ein kleines
Häuschen. Im Norden von Hamburg.
Im Norden von Hamburg, ein kleines Häuschen gekauft und dort.
Wann war das genau?
Das war 74.
Da warst du schon kein Tellerwäscher mehr.
Nein, nein, da war ich schon, genau, bei einer amerikanischen Firma. Mhm. Ich habe mich 75 selbstständig gemacht. Mhm. 74 war ich noch bei den Amerikanern. Verdiente ordentlich viel Geld. Mhm. Das passierte durch Zufall. Der Chef von dieser Firma fragte mir, was ich verdienen möchte. Und ich sagte 5.000. Ich habe D-Mark gemeint. Und er hat nur Dollar verstanden.
Und das war damals fast das Doppelte.
4-mal so viel.
Oh.
Ich bin von 1.600 D-Mark auf 20.000 D-Mark hochgeschätzt.
Okay, und der Chef hat das auch gemacht, weil er dachte, naja, der wird ja auch funktionieren.
Ja, wahrscheinlich ja.
Ja.
Auf alle Fälle, eine Firma, die so eine eklatante Fehler macht, kann nicht lange gut gehen. Mhm. Diesen 74 sind von Japanern übernommen worden. Und beim Japaner arbeiten war das ein bisschen schwierig, weil die Japaner sind nicht unbedingt serviceorientierte Leute. Die können gute Sachen herstellen und verkaufen, billig verkaufen, aber nicht unbedingt in einer Serviceindustrie wie Containervermietung groß werden. Und nach einem Jahr habe ich gesagt, das geht hier nicht weiter, habe mich dann selbstständig gemacht. Mhm. So von 1975 bin ich on my own.
Mhm. Also, dann bist du in Bergstedt, hast dir ein Haus gekauft und da hast du wie lange dann gewohnt?
Aber da muss ich dir voll sagen, was ich nicht wusste damals, dass man in Blankenese in der S-Bahn einsteigen kann, bis nach Poppenbüttel direkt fahren kann. Mit seinem Buch ist man schön unterwegs. Da war die Mutter wieder bei uns. Naja, nee, okay. War eine nette Frau.
Ja. Und von Bergstedt ging es dann?
Von Bergstedt, also meine Ehe ging nur 6 Jahre gut, haben wir uns dann entschieden zu.
Du hast dich von der Mutter und der Frau getrennt?
Richtig, genau. Ich habe mich dann von meiner ersten Frau scheiden lassen und habe ich in Wellingsbüttel 1981 ein Haus gekauft. Ohne Eigengeld. Das Haus hätte 16.000 Quadratmeter Grundstück. Haus selbst war 380 Quadratmeter. Ein altes, was man sagt, Kaffeemühle hatte ich das Haus. Da bin ich, ich habe rausgekriegt, wem das gehörte. Und dem habe ich alle 6 Monate angerufen und gesagt, würde ich gerne das Haus kaufen. Nach 4, 5 Mal sagt er, sie sind das wieder, nee, ich will das nicht verkaufen. Und irgendwann habe ich mit ihm einen Termin gemacht, der wohnte in Hittfeld, bin mit meiner Tochter.
Der wohnte da gar nicht selber?
Nein, der wohnte nicht selber. Hm. 3 Parteien waren in diesem Haus, war vermietet gewesen. bin da hingefahren nach Hittfeld und mit meiner Tochter. Ich wusste, sie könnte höchstens 15 Minuten ruhig sein. So, nach 15 Minuten saß sie, Papa, wollen wir nicht Hause? Und sagte zu dem Eigentümer, ja, tut mir leid, meine Tochter wird jetzt unruhig. Machen wir da den Deal? Ja, sagte er, 1 Million. Ja, ist das okay? Aber ich habe kein Geld. Ja, er sagte, wie wollen das denn bezahlen? Ich sagte, nein, ich zahle ihn. Damals war der Zinssatz von Banken 6%. Ich sagte, Sie kriegen, wenn ich die 1 Million Ihnen zahle, Sie gehen mit dem Geld zur Bank und die geben Ihnen 6%. Ich gebe Ihnen aber 8%. Und die setzen sich drauf als Erstschuldner und sie bekommen von mir jedes Jahr 8%. Und innerhalb 5 Jahren muss ich die Option haben, das Haus zu kaufen. Ich weiß nicht, warum er das zugesagt hat. Hat er aber zugesagt, habe Shake Hands gemacht und das war ein Deal.
Wie teuer war das Haus dann insgesamt? Also mit Zinsen und Zinseszins sozusagen? Weißt du das noch?
Das oder? Kann ich dir nicht sagen, aber nicht viel teurer. Aber die Umbau hat 1,5 Millionen gekostet.
Okay, das heißt, du hast dann gleich umgebaut auch noch?
Gleich
du hast
umgebaut,
die Kohle denn jetzt hergehabt, wenn du nichts hattest?
Ja, mit ein bisschen Schulden und dies und jenes und ein bisschen Spargeld, was ich gehabt habe. Das hat auch 1,5 Jahre gedauert. Das habe ich irgendwie gewuppt und hatte ein schönes Haus gehabt. Und dann kam meine zweite Frau und das Haus wurde viel zu klein für 2 Personen.
380 Quadratmeter Wohnfläche.
Genau.
Sure.
Ja, die hat auch viele Klamotten gehabt.
Ja, okay.
Schrankräume fehlten.
Ja, und dann? Musste alles abgerissen werden oder umgezogen?
Angebaut, umgebaut. Jetzt haben wir aus dem 380 Quadratmeter haben wir jetzt etwa 760 Quadratmeter.
Und die Kinder sind aber alle aus dem Haus?
Die sind alle aus dem Haus.
Das heißt, jeder von euch hat 380 Quadratmeter?
Ja, also meine Frau ein bisschen mehr als ich.
Ja, ja. Na klar. Verrückt. Ja. Aber ich meine, natürlich ist es schön, so viel Wohnraum zu haben und Luft zu kriegen sozusagen. Mhm. Aber ist es nicht auch eine Qual? Also ungeachtet der Tatsache, dass andere auf 30 Quadratmeter wohnen müssen.
Richtig, ja. Ja, das ist mir auch bewusst, Lars. Es ist, aber ich liebe mein Grundstück, ich liebe das Haus. Wir haben das Haus mal verloren gehabt, weil ich habe meine erste Firma an Engländern verkauft und der hat vergessen, mir zu bezahlen. Und dann bin ich von einem wohlhabenden Mensch über Nacht zu einem armen Schwein geworden.
Wann war das?
Das war 1993.
Ui.
93. Und ich hatte aber, um meine Mitarbeiter abzufinden, hatte ich 5 Millionen D-Mark geliehen von Hasa Nordbank. Mit der Maßgabe, dass ich in 6 Monaten das Geld bezahle. Aber das Geld kam nicht von dem Engländer. So habe ich dann mein Haus verkauft, ausgezogen und zur Miete gewohnt. Ging auch. Alles wunderbar. Also mir war wichtig, dass ich meine Ehre als Kaufmann behalte und nicht auf Pump groß für sich lebe. Nach 5 Jahren hat meine Frau das Haus von dem Käufer wieder zurückgekauft. Da haben wir Glück gehabt, weil der Käufer war ein Augenarzt, der hat vergessen, Steuern zu zahlen und landete im Knast.
Ui.
Und musste das Haus verkaufen. Da war meine Frau gerade da und sagte, wir kaufen das. Wir haben das 50.000 Euro billiger bekommen, als was wir verkauft haben.
Und bevor Ian Karan erklärt, wie er in Verhandlungen vorgeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Auch im Sommer 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung. Oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Das ist ja für dich relativ normal, in so Millionensummen zu denken. Wenn wir jetzt aber mal so hören, du hast dieses Haus ja nicht nur für 1 Million gekauft, sondern für 1,5 Millionen auch noch umgebaut. Also ich habe Zeit meines Lebens immer Angst gehabt vor großen Summen, also vor allen Dingen vor Schulden, weil ich ein total sicherheitsbedürftiger Mensch bin. Bist du tatsächlich eher so jemand, der gerne ins Risiko geht und sagt, ach, wir gucken mal, was passiert? Weil ich meine, du hast ja auch durchaus schon alles verloren, wie du gesagt hast.
Ich bin Kaufmann und ein Kaufmann, der kein Risiko auf sich nimmt, wird nicht weiterkommen. So, in meiner Containerfirma, das größte Kredit, die ich je gehabt habe, die ich gewuppt habe, war 82 Millionen. Ich habe Container gekauft, ohne die Finanzierung zu haben, für 82 Millionen, hatte aber Verträge für diese Container. Von Hapag-Lloyd, von Maersk-Linie und MSC und alle großen Schifffahrtslinien. Ich wusste, dass ich den Kredit irgendwann bekomme, aber 82 Millionen auf einmal, das ist nicht ganz einfach. Innerhalb 6 Monaten habe ich das hingekriegt. Nur ich wusste, dass ich das Geld zu zahlen habe. Ich bin dann nach China geflogen, habe mit den Fabriken, war 4 Fabriken, gesprochen. Alle 4 haben gesagt, okay, wir machen das. Und nach 6 Monaten habe ich die Finanzierung hingekriegt und bezahlt. Aber das hätte auch anders gehen können.
Jetzt bist du ja immer wieder andere Wege gegangen, auch diese Verhandlung mit dem Hausbesitzer, dem zu sagen, pass auf, du leihst mir das Geld und nicht die Bank und dann kriegst du noch mehr Prozente. An welcher Stelle hast du genau diese Ideen entwickelt? Also das hast du ja nicht hinter der Geschirrspülmaschine als Tellerwäscher, möglicherweise ja aber auch nicht, das lehrt dir ja auch keine Uni.
Das ist entweder in dir drin oder nicht. Und das sind auch, ich bin da zu dem hingegangen, zu dem Hausbesitzer, ohne ein Konzept zu haben. Es entwickelt in dem Gespräch und ich merkte, der brauchte das Geld nicht. Also von dem war das eher ein Last, dieses Haus, als er hat auch nie in dem Haus gewohnt. War auch keine große Liebe für das Haus. So da wusste ich, da könnte man was machen. So entwickelt so eine Idee, ohne zu wissen, ob das auch überhaupt gut gehen werden.
Ja.
Und meistens, wenn man eine gute Idee hat, hat man auch das Glück.
Jetzt hast du von dem Kredit erzählt, von über 80 Millionen Euro. Was war denn mal die größte Summe, die du auf einem Kontoauszug hattest? Also nicht dein Privatbesitz, sondern in welchen Dimensionen hast du da Umsätze gefahren, wie auch immer?
Die Umsätze waren sehr groß. Also die größte Summe auf einmal auf mein Konto war, als ich meine zweite Firma verkauft habe. Dann kam...
Wann war das?
Das war 2008. Dann kam fast 200 Millionen auf einmal auf dem Konto.
Hui. So, und dann, ruft der Bankberater an und sagt, auf ihrem Konto ist was nicht in Ordnung, genau. Da ist viel zu viel Geld drauf.
Genau.
Den Anruf hatte ich noch nie.
Ja. Der war wirklich nicht sicher, ob da irgendein Fehler passiert ist. Ich sagte, nein, ich habe meine Firma verkauft.
Ja, und was hast du dann, wie geht man dann vor? Dann liest man sich ja nicht die Aktienstände durch und sagt, so jetzt für 100 Millionen Aktien. Hat man dann Berater oder hast du das auch vieles so aus dem Bauch gemacht?
Nein, da hat man Berater. Wir hatten das Glück, die Deutsche Bank war unser Berater und stand uns zur Seite. Wir hatten auch das größte Glück gehabt, dass der Berater war der Chef von der Private Wealth. Also der war wirklich der oberste Mensch, der sehr gut mit Aktien umgehen konnte, sehr, sehr gut mit Geld umgehen konnte. Und der stand uns zur Seite und er hat uns geholfen.
Man liest ja von diesen Beratern immer nur, wenn was richtig in die Hose geht. Ist das auch mal passiert? Weil ich sag mal, eine Sicherheit gibt's ja nicht im Anlagebereich.
Nein.
Außer Immobilien mitten in Hamburg vielleicht.
Nein, es ist... gar nicht in die Hose gegangen. Es ist Gott sei Dank bis jetzt alles gut gegangen. Wo ich Gelder investiert habe, die sind in die Hose gegangen. Aber was die Deutsche Bank uns beraten hat, ist alles gut gegangen. Also ich habe dann wenn man so einen Deal gemacht hat, denkt man, man kann übers Wasser laufen.
Und? Man, hast du probiert?
Ohne Ende.
Ja.
Ohne Ende.
Was war denn die höchste Summe, die du mal mit so einem, ich nenne es jetzt mal, privaten Entscheidungen verloren hast, weil du in irgendeine, keine Ahnung, wahrscheinlich auch irgendwo Schifffahrts-Containerfirma investiert hast? Oder bist du ganz fremd gegangen und hast, keine Ahnung, in IT-Technik oder ähnliches investiert?
Nein, ich bin in der Branche geblieben. Ich habe Container gekauft, wo der Markt schon kaputt war. Da kam ja die Finanzkrise, Lehman Brothers ging pleite, da ging gar nichts mehr. Aber ich dachte, ich könnte trotzdem was erreichen. Wir haben in Containern um die 100 Millionen investiert, praktisch die Hälfte. Mhm. Davon 70% verloren. Unaufbringlich, unwiederbringlich.
Okay.
Ja.
So, das Ding, du sitzt jetzt hier und hast keine Tränen in den Augen.
Nee.
Weil du ja weißt, es ist irgendwie noch gut. Also die Miete kannst du noch, nee, musst ja gar keine Miete zahlen. Aber nee, du kannst noch den Kühlschrank füllen.
Das kann ich, ja. Gott sei Dank. Aber ja. Lars, das ist im Geschäftsleben so. Man gewinnt mal und man verliert mal. Mhm. Hoffentlich gewinnt man mehr, als man verliert. Und ich bin Gott sei Dank in meinem Leben mehrheitlich gewonnen als verloren.
Wann hast du gemerkt, dass da was nicht in Ordnung ist mit dieser Branche? Sprich, dass du eigentlich viel zu viel Geld verdienst, beziehungsweise mehr Geld verdienst als andere, die vielleicht auch lange arbeiten. Weil das sind ja schon sehr besondere Summen, mit denen wir da hier jetzt gerade, die wir gerade besprechen.
Also 2007 hatte ich das Gefühl gehabt, dass das alles sehr heiß war. Mhm. Da kam jemand zu mir aus München. Mein ganzes Leben lang, also Containervermietung ist sehr kapitalintensiv. Da brauchst du Kapital ohne Ende. In der zweiten Firma hatte ich insgesamt 1,4 Milliarden in Kredite gehabt. So, das ist keine
Pappenstiel. Das ist dann aber auch schon egal, oder? Da macht man sich über die Größe keine Gedanken mehr, ne? Weil ich sag mal, ob man dann mit 3 Millionen in der Kreide steht oder 1,4 Milliarden, das Schlimmste ist, was man machen kann, ist in den Knast gehen wahrscheinlich.
Nee, du gehst ja nur ins Knast, wenn du irgendwas Unrühmliches machst. Wir waren immer korrekt, wir haben immer an die hanseatische Regeln gehalten. Ich kann weltweit hingehen, Tokio, USA, wo du willst. Mhm. Es wird niemand geben, der sagen wird, der schuldet mir was. Ich schulde niemand auf dieser Welt ein Pfennig. Ich habe immer korrekt gehandelt. So, insofern 2007 merkte ich, als jemand aus München kam und sagte, Herr Kahn, wir haben 50 Millionen, wir wollen das bei Ihnen investieren wollen. Mein ganzes Leben lang bin ich rumgelaufen, versucht, Kredite zu bekommen. Und jetzt kommt einer und sagt, wie ist das? Da habe ich gesagt, Mensch, das ist nicht normal. So, jetzt ist Geld vorhanden. Und wenn Geld vorhanden ist, dann möchte ich auch gerne einen Teil davon haben. Dann habe ich die Deutsche Bank angerufen und gesagt, ich möchte gerne verkaufen. Mhm. Und die haben 11 verschiedene Interessenten geholt. Also eine größer als die andere. Also namhafte Firmen oder Hedgefonds. Und die haben sich hochgeboten. Jeder, der was verkaufen möchte, weiß ungefähr den Wert. Und den Wert, den ich für mich ausgemalt habe, habe ich 3,85 Mal bekommen. Mhm. Mehr geht nicht.
Nein. Häufig ist es ja so, dass Firmen, wo dann der Gründer und Inhaber die Firma verlässt, dass das kein gutes Ende nimmt. Wie ging es denn dann mit der Firma weiter? Und wie sehr hast du da noch drauf geguckt? Hast du noch einen hochdotierten Beratervertrag gehabt? Oder?
Nein, ich hätte ein bisschen mehr Geld verdienen können, wäre ich bereit gewesen, 5 Jahre weiterzuarbeiten. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht meine Firma.
Du warst ja schon Ende 60, muss man dazu sagen.
Ja, ja, und ich wollte nicht meine Firma verkaufen, meine eigene Angestellte werden. Das bringt auch nichts. Deswegen habe ich ein höheres Angebot ausgeschlagen und ein niedriges Angebot von 2 Banken angenommen. Das war ein super Deal. Schlüssel abgegeben, ich bin weggelaufen. Also die Firma gibt's nicht mehr, weil die haben das in eine andere Firma reingebracht, so dass meine Firma Capital Lease als solches existiert nicht mehr. Mhm. Ist auch okay. Mhm.
Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute, unsere Rubrik. Und wir horchen mal rein, wer für dich eine Frage hat.
Hallo Herr Karan, hier spricht Autorin Dora Held. Und mich würde interessieren, was Ihnen an einem guten Buch besonders wichtig ist.
Definitiv eine gute Geschichte. Also ich habe gerade das Buch gelesen von Olaf Scholz, die von zwei Spiegel-Redaktoren geschrieben ist. Ich fand das hochinteressant. Da frage ich mich, ob Scholz dement ist oder ob er unehrlich ist. Wie kann man als Kanzler sagen, ich erinnere mich nicht an bestimmte Dinge?
Du meinst das Buch Die Akte Scholz?
Genau, Die Akte Scholz.
Von Oliver Schrömm und
Richtig.
Oliver Heuenstein.
Genau. Mhm. Toll geschrieben.
Wir kommen mal zur nächsten Frage.
Hallo Herr Karan, hier spricht Moderatorin Inka Schneider und mich würde interessieren, welches Ihr Lieblingsfernsehformat ist.
Also bis vor kurzem würde ich sagen Tatort, aber langsam finde ich die Tatorte nicht mehr realitätsnah. Viele Tatorte sind realitätsfern und ich versuche jetzt ein paar andere Dinge anzuschauen, und nicht nur die Tatort.
Was sind das für Dinge?
Am liebsten historische Sachen. Also die Bilder über den Zweiten Weltkrieg sehe ich sehr gerne an. Man, es ist pervers, aber Geschichte bestimmt unsere Zukunft. Und man kann auch aus der Geschichte lernen.
Ja. Wir haben über das ganze Geld gesprochen, was du umgesetzt hast bzw. verdient hast. Wann hast du das Gefühl gehabt, ich kaufe mir jetzt mal unvernünftigerweise eine Sache, die ich mir normalerweise vielleicht gar nicht leisten könnte oder sollte? Ganz privat.
Direkt nach
Also mit dem Haus hast du dir ja schon einen Riesentraum erfüllt, nehme
ich an. Genau. Direkt nach meinem Verkauf hätte ich gerne eine Yacht gekauft. Und ich habe eine kluge Frau, die sagte, bitte denk dran, das erste Jahr genießt du das vielleicht. Das zweite Jahr lädst du Leute ein, die du normalerweise nicht nach Hause einladen würdest. Drittes Jahr langweilst du dich und willst du verkaufen, verlierst du viel Geld. Charter, was du willst, aber kauf keins. Daran habe ich gehalten. Das war, also ich bin an sich ein vernünftiger Mensch. Also für mich ist Luxus ein schönes Zuhause, ein schöner Garten, eine tolle Familie. Das ist für mich schon Luxus. Und der i-Tüpfchen auf dieser Luxus ist eben gute Gesundheit.
Ja.
So, die habe ich alles.
Ist es trotzdem so, da war, also als du die zweite Firma verkauft hast, war es ja schon Ende 60. Und vorher hast du Wert auf so typische Sachen wie Auto, Klamotten oder so gelegt? Oder ging es dann trotzdem auch mal zu C&A, um sich ein Hemd zu holen?
Nein, C&A bestimmt nicht. Ich habe immer Qualität auf Qualität geachtet.
War das der Londoner Einfluss sozusagen?
Definitiv, ja. Londoner Einfluss ist immer noch vorhanden. Kaufe ich auch gerne in London ein. Aber in Hamburg habe ich eine sehr gute Perser, der in Milchstraße seinen Laden hat, wo gute Qualität zu vernünftigen Preisen zu bekommen sind.
Wie sieht es aus mit Reisen? Also wie machst du Urlaub? Camping ja wahrscheinlich auch nicht, um das andere Extrem wieder zu benennen.
Nee, das.
Wann hast du das letzte Mal in einem Zelt übernachtet?
Oh, das kann ich dir nicht erzählen. Das ist, ich glaube, als ich noch in Boy Scouts war. Das ist lange hier, also ja. In der Schule. Nein, ich mag schon gerne schöne Urlaube in schöne Länder. Wir waren zuletzt in Griechenland, in der Peloponnes, ein wunderschönes Hotel, zwei Golfplätze, schöner Strand, fünf verschiedene Restaurants, also alles vom Feinsten. Da war die ganze Familie dabei und wir haben das richtig genossen.
So, jetzt gönnst du dir selber ein bisschen was. Du hast aber relativ schnell schon in den 90ern dir, also für mich wahrnehmbar in den 90ern, vielleicht auch schon früher, dir den Ruf erarbeitet, dass du sehr generös bist, soziale Einrichtungen unterstützt und auch hier in Hamburg so einiges möglich gemacht hast. Das macht man vielleicht im Stillen, wenn man nicht weiter darauf angesprochen wird. Bei dir ist es aber auch immer rausgekommen. Ist das Fluch und Segen zugleich?
Also, Lars, ich bin gläubiger Christ und mich hat die Geschichte von dem guten Samariter von dem ersten Moment an sehr angesprochen. Wir müssen unsere Augen aufhalten, wenn es uns gut geht. Wir müssen dann denken, dass es viele, viele Menschen gibt, die es nicht gut geht. Und wo man dann helfen kann, muss man helfen. Das ist eine Verpflichtung. Und das ist eine christliche Verpflichtung. Und ich finde, ich bekomme sehr viel zurück. Ich begleite Kinder, wenn die 6, 7, 8 Jahre alt sind. Die sind heute 18, 19, 20. Und die sind immer noch sehr dankbar, dass ich dir geholfen habe. Und das gibt mir sehr viel Freude und Glück. Ich verstehe die Menschen nicht, wenn es ihnen gut geht, dass sie vergessen, dass es anderen gibt, die es nicht so gut gehen.
Nun ist es so, du hast dir ein Vermögen erarbeitet, hast gleichzeitig viel gegeben. Bist du auch mal auf Leute reingefallen, die so, ich sag mal, diese typischen falschen Freunde, die dann immer mehr in die Nähe eines selbst kommen, wenn man irgendwie erfolgreich wirkt zumindest? Das weiß man ja immer alles nicht.
Ja und nein, gibt natürlich hier und da mal ein oder andere, der seinen Vorteil sieht. Ich versuche da wirklich vorsichtig zu sein. Ich habe zum Glück bei mir eine Anwältin, die war mal jung, die ist nicht mehr, die ist 20 Jahre bei mir, aber die ist eine sehr intelligenter Mensch, die die Projekte, die wir unterstützen, anschaut und sagt, machen wir oder machen wir nicht. Weil ich alleine selbst habe ich immer das Problem gehabt, dass ich nicht Nein sagen kann. Und wenn Menschen das wissen, dann nutzen sie das aus. Und so habe ich diese junge Dame, die dann die Sachen prüft und sagt, machen wir. Und dann gehe ich konform.
Nun hast du nicht nur hier in Hamburg deine Spuren hinterlassen, sondern eben halt auch auf Sri Lanka. Mhm. Du lebst jetzt mittlerweile viel länger in Deutschland als in jedem anderen Land. Was bedeutet diese Heimat für dich und bringt dich ja auch immer wieder hin, die Projekte, die du da unterstützt?
Also Sri Lanka ist keine Heimat für mich. Mhm. Sri Lanka ist mein Ursprungsland. Mhm. Mehr ist es auch nicht. Ich bin verbunden mit Sri Lanka, weil ich von dort hier stamme und die Nöte, die Menschen dort auch sehe. Wir haben letztes Jahr ein Krankenhaus fertig gebaut und das gerade übergeben. Ich habe verschiedene Gebäude für Schulen gebaut. Ich versuche, was Gesundheit anbetrifft oder Schulwesen anbetrifft, da zu helfen. Man kann nicht alles tun. Ich würde sehr gerne was in der Agrarwirtschaft tun wollen. Da sind wir gerade dabei, eine Cattle Farm, also eine Farm, wo wir Kühe halten. Das wollen wir jetzt gerade gründen. Was die Leute Arbeit gibt und auch eine Zusatzmöglichkeit bietet, zum Beispiel mit Milch und Vitamine und sowas alles. Man kann nicht alles machen, aber man kann prinzipiell in bestimmte Dinge konzentriert versuchen zu helfen. Und ich glaube, das gelingt uns einigermaßen gut.
Welche Projekte unterstützt du hier in Hamburg?
Also Unser Stiftungszweck ist Integration. Unter Integration verstehe ich natürlich die Sprache zuallererst, weil ich weiß, wie die Sprache mir geholfen hat, mich hier zu integrieren. Unter Sprachförderung verstehe ich auch Theater, Sport, alles, was eine Zusammenkunft von Menschen ermöglicht, wo Leute, die die Sprache können und die Leute, die keine Sprache können, zusammenkommen und voneinander lernen.
Wir kommen zu einer weiteren Rubrik, nämlich das Wissenswerte über Hamburg. Und da kommt die erste Frage. Seit 1914 finden im Stadtpark Konzerte unter freiem Himmel statt. Mit welcher Band hattest du dein schönstes Live-Erlebnis in Hamburg? Also jetzt nicht zwingend im Stadtpark.
Ja, also Stadtpark ist nicht unbedingt meine Lieblingsecke, weil meistens finden die Konzerte im Herbst oder Winter, wo es regnet oder kalt ist. Also ich freue mich jetzt zum Beispiel, dass ich von HSV zu Bruce Springsteen Konzert eingeladen bin. Also den finde ich irre gut. Wir sind mal nach München geflogen, wo Simon Garfunkel die allerletzte Konzert gegeben haben. Und das war so irre. Die waren ja lange auseinander. Zu dieser speziellen Konzert sind die zusammengekommen. Und das war für mich ein von den größten Erlebnissen, die ich gehabt habe.
Unbedingt. Vom 16. Juni bis zum 2. Juli fand in Altona das beliebte Kulturfestival Altonale statt. Der Altonale Flohmarkt ist einer der größten Trödelmärkte Hamburgs. Was würdest du gerne auf dem Flohmarkt verkaufen? Du hast ja angesprochen, wie viel Wohnfläche du hast. Gibt's da mal so Sachen, die, wo du sagst, oh, das könnte ich jetzt ruhig weg?
Nee, habe ich nicht. Das, was ich habe, brauche ich alles.
Okay. Was würdest du denn im Umkehrschluss auf dem Flohmarkt gerne kaufen? Gibt's da so eine Neigung?
Nee, ich bin kein Flohmarktgänger. Also ich gucke schon mal in einen Flohmarkt für interessante Kleinigkeiten. Aber das ist nicht ein Ort, wo ich gerne einkaufen gehe. Ich würde nicht speziell einen Flohmarkt besuchen. Wenn es einfach da ist und bin gerade dort, finde ich interessant, aber das ist nicht ein besonderer Ort, wo ich unbedingt hingehen muss.
Ja. Kommen wir zu einem anderen Ort, nämlich den 147,3 Meter hohen Turm der ehemaligen Hauptkirche St. Nikolai. Der war von 1874 bis 1877 das höchste Bauwerk der Welt. Wie religiös bist du, beziehungsweise wie sehr lebst du es aus? Du hast es ja vorhin schon angekündigt, aber wie sehr lebst du es aus? Gehst du einmal die Woche in die Kirche oder?
Nein, ich bin kein großer Kirchengänger, aber ich bin ein gläubiger Christ und ich finde, als gläubiger Christ muss man nicht unbedingt in die Kirche muss, aber man muss mit der Bibel und die Lehren von der Bibel leben. Das ist viel wichtiger, als in die Kirche zu gehen. Ich kenne viele Menschen, die in der Kirche gehen und dann kommen nach Hause und hauen ihre Frauen die Nase blutig oder sonst was. Das muss nicht sein. Besser, dass man andere Menschen das tut, was man selbst auch gerne erfahren möchte.
Kommen wir mal zu einem anderen sehr wichtigen Zeitraum. Das war nämlich der August 2010 bis März 2011. Da bist du Senator für Wirtschaft und Arbeit geworden. Das heißt, du hattest, ich sage jetzt mal ganz lax, viele Millionen auf dem Konto, hättest das tun können, was Leute in deinem Alter tun, nämlich noch mehr Golf spielen oder noch mehr verreisen. Und du bist aber dem Ruf der Stadt gefolgt sozusagen. Was hat dich da reingetrieben? Also welche Idee hattest du, als Ahlhaus möglicherweise angerufen hat und gesagt, sag mal, ich brauche dich?
Ich habe Ahlhaus dreimal abgesagt. Und das dritte Mal rief Olaf von Beuys mich an, den ich sehr schätze, und sagte, wir wollen mal mit dir essen wollen. Wir sind im Anglo-German-Club uns getroffen mit Kai Diekmann, Orphan Boys und Christoph Hahlhaus, meine Frau.
Was hat denn Kai Diekmann, der damalige Chefredakteur der Bild, damit zu tun gehabt?
Genau, Kai Diekmann war ein guter Freund von mir. Und Ole wusste, dass Kai großen Einfluss auf mich hätte. Und er wollte Kai Diekmann bitten, dass er mich überzeugt, dass ich den Job annehme. Ich wollte den Job nicht haben. Erstens, weil ich eben älter war. Und zweitens, ich bin Kaufmann und kein Politiker. Ich bin gewohnt, Sachen zu überlegen und dann zu sagen und das erledigt zu bekommen. Ich wusste in einer politischen Konstellation, dass nicht möglich ist. Na gut, und nach dieser Abendessen habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und ich war gerne Wirtschaftssenator. Das ist erstens eine große Ehre für mich gewesen. Ich war der allererste nicht in Deutschland geborene, der so ein Amt in ganz Deutschland bekleidet hat. Das in sich ist ja eine große Ehre. Also Erfolg zu haben in so einer Position, muss man Glück haben, dass man intelligente Menschen um sich hat, gute Mitarbeiter hat. Und das habe ich alles in der Wirtschaftsbehörde vorgefunden. Die Abteilungsleiter waren allesamt richtig tolle Menschen, Fachleute in ihrem Bereich und die haben mich getragen. Man muss sich erstmal mit den Leuten sich verständigen. Man kann ja keine Befehle geben, man muss die Leute überzeugen, was zu tun. Aber wenn man das hinkriegt, dass man mit den Leuten gut kann, dann kann man vieles bewegen.
Jetzt ging das ja gerade mal so 7 Monate, dass du das gemacht hast. Es lag ja jetzt nicht an dir, sondern das lag dann daran, dass das ganze System sozusagen gescheitert ist, richtig, das Regierungssystem. Hat sich Kai Diekmann bei dir irgendwann mal entschuldigt dafür, dass er dich da reingeritten hat?
Nein, das hat er nicht. Ich habe auch keine Verbindung mehr zu Kai, weil er hat sich ja von Bildzeitung verabschiedet. Mhm. Kurze Zeit war er in Investmentbanking, das hat auch nicht geklappt. Ich habe keine Verbindung mehr zu Kai.
Wie guckst du denn heute noch auf die Politik? Also auch mit dem Wissen, was du damals dir ja angeeignet hast, ne? Wie die Systeme funktionieren oder eben nicht funktionieren.
Also ich finde, Bürgermeister Tschentscher macht einen guten Job. Ich kann wirklich sagen, wir haben heute eine sehr, sehr gute Wirtschaftssenatorin, Frau Leonhardt, das ist eine sehr kluge, junge Frau, die auch zuhören kann. Ich stehe ja die CDU nah, aber ich sehe, dass die SPD im Großen und Ganzen einen guten Job macht. Ich kann da wirklich nicht viel Schlechtes sagen.
Wie beobachtest du denn das Treiben deiner dir nahestehenden CDU, die ständig am rechten Beckenrand fischt und teilweise ja auch Begrifflichkeiten sich der AfD zu eigen macht?
Das ist sehr traurig, aber die CDU ist in einem Dilemma. Als Opposition hast du nicht viel zu bieten. Das ist leider die Wahrheit. Ich hoffe, dass die CDU ein eigenes Profil gewinnt. Leider ist die CDU unter Frau Merkel sehr weit nach links gerückt. Und das haben die Menschen dann auch mit dem Wahlzettel honoriert. Daher ist auch die CDU nicht mehr in der Regierung. Ich hoffe, dass ein Herr Wüst, dem ich als eine junge, dynamische Führungspersönlichkeit finde, die Kanzlerkandidat darstellt.
Traust du ihm das eher zu als Daniel Günther beispielsweise?
Daniel Günther
ist, dass der in der Diskussion gar nicht vorkommt gerade.
Daniel Günther ist ein super toller Mensch, wirklich ein sehr vernünftiger, guter Ministerpräsident, aber er ist ein Ministerpräsident von einem kleinen Land. da in Nordrhein-Westfalen ist ein großes Land und eine Wüste hat andere Möglichkeiten, denke ich, als Daniel Günther. Also Daniel Günther kann das sehr gut machen, aber Daniel Günther wäre ähnlich wie Frau Merkel, eher auf dem linken Rand von der CDU als der Mitte oder die rechte Rand. Also wir wollen keine rechte Rand haben, aber lieber eine mittlere CDU-Position wäre mir am liebsten.
Lieber Ian, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang sprechen. Du hast ja ein sehr erfülltes Leben gehabt. Wir sind nur jetzt schon am Ende, tatsächlich. Verrate mir, bevor ich die beiden Standardfragen stelle, was ist dir richtig misslungen?
Der Verkauf von meiner Firma, das allererste Mal, wo ich im Prinzip aus dem Vertrag, die von einer sehr großen Kanzlei in Hamburg aufgesetzt worden ist, 21 Millionen verdienen konnte, bin mit null rausgegangen. Das war die größte Enttäuschung, größte Fehler meines Lebens.
Tja. Wir kommen nun zum Ausblick am Ende unseres Gesprächs. Und ich würde gern von dir wissen, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich hoffe noch am Leben.
Klar.
Mit 84 kann man sich das wünschen. Ich hoffe noch agil und beweglich und gesund. Eine tolle Familie habe ich, die hilft mir dabei. Also einfach gesund und agil bleiben, das wäre am besten.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil der Herz von Hamburg ist ja unser Hafen. Und da habe ich große Bedenken von der Zukunft von unserem Hafen. Wir gehen davon aus, dass Hamburger Hafen ein Hochseehafen ist. Das ist aber ein Binnenhafen. Mit all den Beschränkungen, die ein Binnenhafen für die Schifffahrt hat. In meiner kurzen Zeit als Wirtschaftssenator habe ich das erkannt und habe ich versucht, hafenaffine Industrien ins Hafen zu holen. Die Zeit reichte leider nicht. Aber wir müssen jetzt überlegen, was wir mit den 160.000 Menschen, die im Hafen den Brot verdienen, wie wir die weiter beschäftigen können, wie wir unser Herzstück weiter stärken können.
Lieber Ian, recht herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für die tollen Gedanken, die du uns hier übermittelt hast. Und ich wünsche dir alles Gute. Und ich würde sagen, zum 90. treffen wir uns dann wieder.
Vielen Dank, Lars. Das ist sehr lieb von dir. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.